Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Geschwister, der Text für die heutige Predigt steht im Hebräerbrief, Hebräer 5, Abvers 11, Kapitel 6, Vers 3. Ich lese uns zunächst diese Verse. Da sagt der Verfasser: Hierüber muss ich nun einiges sagen. Das ist nicht leicht, zumal ihr stumpf geworden seid und Mühe habt, zuzuhören und mitzudenken. Ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können. Stattdessen habt ihr wieder jemand nötig, der euch ganz von vorne das ABC der Botschaft Gottes erklärt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Wer Milch braucht, ist ein kleines Kind, das die Sprache der Erwachsenen noch nicht versteht. Erwachsene aber brauchen feste Nahrung. Solche Leute nämlich, die durch beharrliche Übung ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft haben, um Gut und Böse zu unterscheiden. Deshalb wollen wir jetzt die Anfangslektionen der christlichen Botschaft hinter uns lassen und uns dem zuwenden, was für die im Glauben Erwachsenen bestimmt ist. Ich will mich also nicht noch einmal mit den grundlegenden Themen befassen, wie der Abkehr vom Götzendienst und der Hinwendung zum wahren, lebendigen Gott, der Taufe und der Handauflegung, der Auferstehung der Toten und dem letzten Gericht. Ich werde jetzt vielmehr weitergehen und wenn Gott will, wird es euch von Nutzen sein. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Geschwister, wir lesen den Hebräerbrief jetzt schon seit einem Jahr. Ich habe gestern mal nachgeguckt. Im September letzten Jahres sind wir eingestiegen. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bisher haben wir dabei nicht viel über die Hebräer erfahren. Ich meine, wir haben nicht viel über ihre konkrete Situation gehört. Der Autor oder Prediger lieferte da bisher nur Andeutungen. Natürlich, wir konnten aus dem Text gewisse Rückschlüsse ziehen. Und ich habe auch immer versucht, das zu tun. Und dieser Text, der besteht ja hauptsächlich aus zwei Komponenten. Einmal aus erklärenden Abschnitten und dann aus ermahnenden Abschnitten. Da denken wir beispielsweise an Kapitel 1, einen der großen Erklärabschnitte. Dort betonte der Autor die überragende Vorrangstellung des Sohnes. Er sprach über die Überlegenheit von Jesus Christus gegenüber den Engeln. Und damit auch von seiner Überlegenheit oder von der Überlegenheit der mit ihm gekommenen Offenbarung gegenüber der alttestamentlichen Offenbarung. Und dass der Autor diese Tatsache so gründlich darlegte, ließ den Schluss zu: Hiermit haben die Hebräer ganz offensichtlich Schwierigkeiten. Ja, sie haben ein Erkenntnisproblem, wenn wir es mal so sagen wollen. Oder denken wir in Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Das war ein Abschnitt mit deutlich ermahnendem Charakter. Dort stellt der Autor den Hebräern die Treue von Christus vor Augen. Und er ermahnte sie dadurch zu ebensolcher Treue. Wieder, dass der Autor das tat, ließ den Schluss zu: Mit der Treue haben die Hebräer offensichtlich Schwierigkeiten. Ja, man könnte sagen, sie hatten nicht nur ein Erkenntnisproblem, sie hatten auch ein Problem in ihrer Lebenspraxis. Also, was ich sagen will, schon bisher waren Rückschlüsse möglich. Schon bisher konnten wir ahnen, wo die Probleme der Hebräer lagen, wo bei ihnen der Hase im Pfeffer lag. Aber heute nun, in diesem Text, wird das, was zunächst nur angedeutet war, offen ausgesprochen. In unserem heutigen Predigttext benennt der Autor das Problem der Hebräer konkret. Und dieses Problem hat einen Namen und heißt geistliche Unreife. Oder anders gesagt, geistlich unreifes Verhalten. Jetzt fragt euch, wo der Unterschied ist. Ich werde da nachher nochmal drauf kommen. Also geistliche Unreife oder geistlich unreifes Verhalten. Wir wollen uns jetzt ansehen, was der Autor den Hebräern über ihren geistlichen Zustand sagt. Und wir wollen dann die Gelegenheit nutzen, um über unseren eigenen geistlichen Zustand nachzudenken. Zu gucken, wie sieht es denn da bei uns aus? Der geistliche Zustand eines Christen. So lautet heute Morgen unser Thema. Wir steigen gleich in die Analyse ein. Der geistliche Zustand eines Christen, Punkt 1 heute Morgen, zeigt sich an dessen Verhalten gegenüber dem biblischen Wort. Der Autor unterbricht hier mit diesen Versen, ich habe sie gerade gelesen, seine Erklärung zur Hohepriesterschaft Jesu. Ja, das ist das Thema, was er hier in Vers 11a ganz am Anfang anspricht. Ja, er sagt ja, hierüber muss ich nun einiges sagen, hierüber. Ja, das ist die Thematik, zu der eigentlich einiges oder zu der er einiges sagen muss und es auch später tun wird. Erinnern wir uns, diese einzigartige hohe Priesterschaft des Sohnes ist das Kernthema des zentralen Hauptteils des Briefes. Ja, es ist das Kernanliegen des Autors, seinen Hörern diese Priesterschaft zu erklären. Und ihr wisst, er hatte bereits in Kapitel 5, Vers 1 damit angefangen. Aber jetzt hier in Vers 11 unterbricht er seine Erklärung. Ja, diese Erklärung, die ihm doch eigentlich so wichtig ist. Und die Frage ist, warum macht er das? Ja, warum schiebt er hier diese Verse dazwischen? Und die Antwort: Er will die volle Aufmerksamkeit seiner Hörer erreichen. Er möchte, dass sie ganz bei der Sache sind, mit voller Konzentration. Und er tut dies, indem er eben die Gemeinde in die Nähe geistlicher Unreife rückt. Ja, in die Nähe. Ja, wir werden später sehen, was es mit dieser Unterscheidung auf sich hat. Ja, ich sage schon mal, er nennt sie geistlich unreif, aber im Letzten hält er sie nicht für völlig unreif, jedenfalls nicht für so unreif, wie er sie hier in diesen Versen beschreibt. Aber er rückt sie in die Nähe geistlicher Unreife. Und er tut dies, um sie zu voller Konzentration zu animieren. Er sagt, liebe Brüder, liebe Schwestern, zu diesem Thema muss ich einiges sagen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr das verstehen könnt, ob ihr wirklich reif genug seid, ob eure Einsichtsfähigkeit ausreicht. Denn das, was ich an euch, an eurem Verhalten wahrnehme, lässt mich daran zweifeln. Also er unterstellt ihnen hier in gewisser Art und Weise geistliche Unreife und er nennt das wesentliche Kennzeichen, an dem sich diese festmacht. Man könnte sagen, er nennt hier das Hauptsymptom. Und welches ist das? Antwort: Es ist Stumpfheit gegenüber dem Wort Gottes. Er sagt ja, sie seien stumpf geworden. Sie seien solche, die nur noch mit Mühe zuhören und mitdenken könnten. Ja, im weiteren Verlauf beschreibt er sie als Kinder, die feste biblische Kost noch nicht vertragen können. Ja, Kinder, die nicht kapieren, was Erwachsene miteinander besprechen. Ja, hier gebraucht er ein Bild und beschreibt den Zustand der geistlichen Reife als Erwachsensein und den Zustand geistlicher Unreife als Kindsein. Ja, der Autor vergleicht hier seine Hörer mit ABC-Schützen, ja, mit Erstklässlern. So verhalten sie sich in seinen Augen. Was hier wichtig ist, hier geht es nicht um intellektuelle Fähigkeiten. Nein, hier geht es um die Bereitschaft, Gottes Wort zu hören und im Alltag anzuwenden. Und um die Fähigkeit, dasselbe tun zu können. Das macht geistliche Reife aus. Und die stand bei den Hebräern in Frage. Sie zeigten eben Verhaltensweisen in ihrer Lebenspraxis, die hier Zweifel an dieser Reife aufkommen ließen. Also geistliche Reife ist ganz wesentlich damit verbunden, ob man Gottes Wort hören und anwenden kann. Und wenn wir an das denken, was wir bisher im Hebräerbrief gehört haben, ja, dann verwundert das uns nicht, dass der Autor hier solch ein Gewicht auf das Wort legt, auf das biblische Wort. Ja, denken wir an all die Stellen, in denen er diese Wichtigkeit dieses Wortes betont hat. Hebräer 1, Verse 1 bis 4, da fängt er ganz am Anfang an: In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ja, Gott hat gesprochen durch Christus. Oder Hebräer 2, da Da sagt er, darum müssen wir uns nun erst recht nach dem richten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Schon die Botschaft, die ans Mose von Engeln überbracht wurde, war verbindlich. Und wer nicht auf sie hörte und gegen sie verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Wie sollten dann wir heil davonkommen, wenn wir jetzt das große Rettungswerk Gottes missachten? Oder Hebräer 3, darum geht, was Gott durch den Heiligen Geist sagt. Seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt wie damals eure Vorfahren, die sich gegen mich, Gott, auflehnten an jenem Tag der Prüfung in der Wüste. Achtet darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass niemand von euch ein widerspenstiges, ungehorsames Herz hat und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt euch gegenseitig jeden Tag, solange jenes heute gilt, damit niemand von euch dem Betrug der Sünde erliegt und sich dem Ruf dieser Stimme verschließt. Ja, den Hebräerbrief durchzieht wieder und wieder diese Aufforderung. Hört das Evangelium und reagiert angemessen, seid dem Evangelium gehorsam. Und hier, ganz offensichtlich, schwächelten die Hebräer. Ihr Problem war nicht eine bloße mentale Trägheit. Nein, ihr Problem war wachsender Unwille, ihre Unwilligkeit, das Evangelium in allen Bereichen ihres Lebens umzusetzen. Das war nicht immer so. In Hebräer 10, Vers 32 beschreibt der Autor die große Einsatzfreude der Gemeinde nach ihrer Bekehrung. Ja, da waren sie in einer ganz ähnlichen Situation wie jetzt. Da gab es Verfolgungen und sie ertrugen diese Verfolgungen tapfer und getrost. Wir könnten sagen, sie waren brennend. Aber von diesem Elan war jetzt nicht mehr viel zu spüren. Ja, jetzt kamen neue Verfolgungen und jetzt weigerten sie sich, dieselbe Standhaftigkeit noch einmal zu zeigen. Ja, sie distanzierten sich zunehmend von der Gemeinde. Sie suchten Kompromisse. Ja, sie distanzierten sich vom Evangelium. Sie hörten es nicht mehr so aufmerksam und sie setzten es nicht mehr so konsequent im eigenen Leben um. Sie zeigten ein Verhalten, das eben hier diese Zweifel an ihrer geistlichen Reife aufkommen ließ. Und da setzt der Autor seinen Tadel an. Er spricht hier offen ihre Rückschritte an. Und er will sie bei der Ehre packen. Er will sie reizen, sich als geistlich reif zu erweisen. Im besonderen Fall oder im weiteren Verlauf dieser Predigt und eben seinen Ausführungen zum hohen Priestertum Jesu besonders gut zuzuhören, besonders gut mitzudenken. Also man könnte sagen, er reizt sie, die eigene Unreife abzustellen. Liebe Geschwister, ich sagte eingangs, dass wir in dieser Predigt hier auch über uns selbst nachdenken wollen, über unseren eigenen geistlichen Zustand. Was gibt es da zu sagen? Und ich denke, das ist gar nicht kompliziert. Auch unser Reifegrad ist an unserer Haltung zum Evangelium abzulesen. Davon, ob und inwieweit wir das Evangelium in unserem Alltag hören und leben. Oder man kann sagen, davon, ob und inwieweit wir im Glauben leben. Im Vertrauen auf die Zusagen des Evangeliums. Ja, das ist der entscheidende Prüfstein. Da mag jeder für sich mal über seinen eigenen Lebensalltag nachdenken. Da mag jeder sich mal die Symptome vergegenwärtigen, die da so zu beobachten sind. Und dann selbst beantworten, wie es um die eigene geistliche Reife bestellt ist. Ja, das beantwortet jeder mal am besten für sich selbst. Da fragen wir uns, sind wir stumpf dem Evangelium gegenüber? Träge? Oder brennen wir für das Evangelium? Überwältigt uns diese Botschaft von Christus noch? Ja, geben wir dem Wort Gottes überhaupt Raum in unserem Leben? Ich meine nicht nur sonntags. Bestimmt dieses Evangelium unseren Alltag? Bildet es die Grundlage all unserer Entscheidungen? Jeder frage da sich selbst. Liebe Geschwister, der geistliche Zustand eines Christen entscheidet sich an dessen Haltung zum Evangelium. Das ist die erste Aussage, die wir in unserem Abschnitt zum Thema mitnehmen konnten. Aber das ist nicht alles. Der heutige Text hat uns da noch mehr zu sagen. Der geistliche Zustand eines Christen, Punkt 2 heute Morgen, sollte im Verlauf des Glaubenslebens eine Aufwärtsentwicklung zeigen. Ich lese uns noch einmal die Verse 12 bis 14. Da sagt er, ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können. Stattdessen habt ihr wieder jemand nötig, der euch ganz von vorne das ABC der Botschaft Gottes erklärt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Wer Milch braucht, ist ein kleines Kind, das die Sprache der Erwachsenen noch nicht versteht. Erwachsene aber brauchen feste Nahrung, solche Leute nämlich, die durch beharrliche Übung ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft haben, um Gut und Böse zu unterscheiden. Liebe Geschwister, wovon die geistliche Verfassung eines Christen abhängt, das haben wir gehört. Hier nun erfahren wir, wie die geistliche Reifung eines Christen normalerweise verläuft. Oder anders gesagt, wie sich der geistliche Reifungsprozess eines Christen in Abhängigkeit von der Zeit entwickelt oder entwickeln sollte. Hier nun nochmal eine Frage, was verstehen wir unter geistlicher Frage? Wir haben schon einiges dazu gesagt. Was meint der Autor hier, wenn er davon spricht? Ich will es noch ein bisschen klarer machen. Nun, ich denke, er meint das geistgewirkte Vermögen, aus Glauben zu leben. Eben die Fähigkeit, sich in allen Belangen auf Christus zu stützen. Und auch alle Dinge vom Evangelium her beurteilen zu können. Ich meine, das ist beispielsweise in Vers 14 gemeint. Dort spricht er eben von diesen reifen Christen im Bild des Erwachsenen. Und er sagt, sie haben ein geschärftes Wahrnehmungsvermögen. Ja, sie sind in der Lage, Gut und Böse zu unterscheiden. Oder in Vers 13, da ist von der Sprache der Erwachsenen die Rede, hier in der Guten Nachricht. Luther und Schlachter sprechen da von der Unerfahrenheit im Wort der Gerechtigkeit. Ja, hier ist ganz offensichtlich von einem Verständnisvermögen gegenüber dem Wort die Rede. Ja? Und zu Zeiten der Erstellung des Briefes hier eben vom Verständnis der alttestamentlichen Offenbarung. Ja, das Verständnis, das der Geist Gottes den Gläubigen gibt. Und das natürlich auch in gewisser Art und Weise davon abhängt, ob und inwieweit der Christ im Glauben lebt. Und wo der Glaube herkommt, ist auch klar, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Das Wort ist geistlich und das Wort wirkt den Glauben. Also man könnte sagen, geistliche Reife ist Glaubensreife. Der Autor hier tadelt die Hebräer nicht nur wegen ihrer vermeintlichen Unreife, nein, es ist eben auch die Tatsache, dass sie zur Unzeit unreif sind. Oder dass sie wieder unreif geworden sind. Ja, weil das ist nicht normal. Gewöhnlich verläuft die reife Biografie eines Christen ganz offensichtlich wie im normalen Leben. Ja, im normalen Leben kommen wir als Säugling auf die Welt, ganz und gar unreif, abhängig, auf uns selbst gestellt, nicht überlebensfähig. Ja, in vollkommener Weise auf die Mutter angewiesen. Dann wachsen wir. Bald erleben wir die erste Kostumstellung, dann die nächste. Gleichzeitig nehmen unsere motorischen Fähigkeiten zu. Wir lernen uns umdrehen, später krabbeln, irgendwann laufen. Ich brauche euch das nicht erzählen. Und am Ende steht regelmäßig der selbstständige junge Mann beziehungsweise die selbstständige junge Frau. Eigenständige, gereifte Persönlichkeiten. Die können dann immer noch mal hier und da Hilfe brauchen. Oder gewisse reife Defizite aufweisen. Aber grundsätzlich gilt, die Reifungsphase eines Menschen steht am Beginn des Lebens. Und je länger ein Mensch auf Erden lebt, desto reifer sollte er sein. Und ganz ähnlich sollte dies auch im Hinblick auf die Reifung von Christen sein. Ja, im Hinblick auf die Reifung des geistlichen Zustands. ihres geistlichen Lebens. Auch dort sollte gelten, je länger ein Christ im Glauben steht, desto geistlich reifer sollte er sein. So lautet auf jeden Fall hier die Annahme des Autors in unserem Abschnitt. Er ersetzt, wenn ich das richtig verstehe, eine solche Entwicklung grundsätzlich voraus. Und die Hebräer standen ganz offensichtlich schon länger im Glauben. Der Begriff, der hier im Urtext steht, bezeichnet eine ausgedehnte Zeitperiode. Oder in Hebräer 13, Vers 7, da spricht der Autor von ihren bereits heimgegangenen Gemeindeleitern. Er sagte, haltet das Andenken der Gemeindeleiter lebendig, die euch in der Anfangszeit die Botschaft Gottes verkündet haben. Erinnert euch daran, wie sie gelebt haben und wie sie gestorben sind. Folgt dem Beispiel, das sie euch mit ihrer Glaubenstreue gegeben haben. Oder Kapitel 10, Vers 32, erinnert euch doch an die Zeiten, als ihr gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden wart und dann sogleich einen harten, leidvollen Kampf durchstehen musstet. Also die Hebräer standen schon länger im Glauben, sehr wahrscheinlich bereits 15 Jahre oder mehr. Also seit ihrer Bekehrung war ausreichend Zeit ins Land gegangen. Zeit genug, um geistliche Reife hervorzubringen. Der Autor spricht hier offensichtlich nicht von einem speziellen Lehramt innerhalb der Gemeinde. Also er tadelt sie nicht. Hört mal zu, ich hatte eigentlich vor, dass ihr alle Lehrer werdet und jetzt habt ihr das nicht erreicht. Nein, er spricht hier bildhaft. Er will hier nur die Länge der vergangenen Zeit betonen. Ja, er gebraucht ja das Bild vom Erstklässler und vom Lehrer als die beiden Pole der Reife. Und er will sagen, es war ausreichend Zeit zur Entwicklung geistlicher Reife da. Eure Rückschritte, liebe Hebräer, sind nicht zu entschuldigen. Und an dieser Stelle können wir fragen, ja, wusste der Autor eigentlich nichts von Problemen im Glaubensleben? Es ist doch so, dass ein Christenleben nicht immer geradlinig verläuft. Ja, da geht es nicht immer bergauf. Und hierauf zwei Antworten. Der Autor geht hier vom Grundsätzlichen aus und im Grundsatz stimmt das. Der Christ kommt zum Glauben, da ist er zunächst unreif, und dann entwickelt er sich mehr und mehr und wird reifer und reifer, auch wenn es da mal hier und da Rückschritte geben mag. Aber Antwort 2 ist hier noch wichtiger. Bedenken wir hier die Zielrichtung des Autors. Er will sie packen. Ja, er provoziert hier. Ja, er möchte eine positive Gegenreaktion hervorrufen. Ja, sie sollen eben durch diesen Tadel, den er hier anbringt, der auch scharf ist, ja, durch diesen Tadel, ja, sollen sie dazu provoziert werden, zu sagen, nun pass mal auf, wir sind ganz und gar nicht unreif. Das werden wir dir beweisen. Setze deine Predigt über die Hohepriesterschaft Jesu ruhig fort. Ich wette, dass ich dir im Anschluss jedes Wort wiederholen kann. Ja, darum geht es hier. Danke. Also, die geistliche Entwicklung eines Christen verläuft in Abhängigkeit von der Zeit und sie verläuft gewöhnlich aufwärts. Das sollte grundsätzlich die Entwicklungsrichtung sein. Und bei den Hebräern bestand hier Grund zum Tadel. Bei ihnen waren eben Anzeichen für eine Rückentwicklung zu sehen. Und an dieser Stelle können wir auch wieder über uns selbst nachdenken. Wie steht es, liebe Geschwister, um unsere geistliche Entwicklung? Denken wir einmal zurück an die Zeit unserer Bekehrung. Was hat sich seitdem getan? Wie ist die Entwicklung da verlaufen? Oder wie ist die Entwicklung in jüngster Zeit? Wer stimmt da die Richtung? Oder müssen wir uns auch tadeln lassen? Eben weil wir Rückschritte im Glauben gemacht haben. Ja, bedenken wir, es geht hier um das Leben im Glauben. Und da müssen wir uns fragen, ist Christus für uns immer noch die höchste Freude? Ich bin sicher, bei vielen von uns, oder ich bin sicher, bei allen von uns war bei der Bekehrung Christus die höchste Freude. Und die Frage ist, ist das immer noch so? Freuen wir uns heute mehr über ihn als jemals zuvor? Lieben wir ihn inniger als jemals zuvor? Oder sind wir gleichgültig ihm gegenüber geworden? Also wie sieht meine geistliche Entwicklung aus? Kann das so bleiben oder sind Korrekturen nötig? Prüfen wir uns auch hier aufrichtig. Und wenn wir uns bei dieser Prüfung tadeln müssen, dann möchte ich uns ermutigen. Sicher, wir können die Zeit nicht zurückdrehen, wir können Fehlentwicklungen nicht ungeschehen machen, aber wir können es in Zukunft besser machen. Denn wir können hier Einfluss üben. Und wie das geht, wie wir das machen können, das wollen wir uns im letzten Teil noch kurz ansehen. Der geistliche Zustand eines Christen, Punkt 3 heute Morgen, ist positiven und negativen Einflüssen ausgesetzt und damit beeinflussbar. Ich lese uns noch einmal die Verse 6, 1 bis 3. Dort sagt der Autor: Deshalb wollen wir jetzt die Anfangslektion der christlichen Botschaft hinter uns lassen und uns dem zuwenden, was für die im Glauben Erwachsenen bestimmt ist. Ich will mich also nicht noch einmal mit den grundlegenden Themen befassen, wie der Abkehr vom Götzendienst und der Hinwendung zum wahren, lebendigen Gott, der Taufe und der Handauflegung, der Auferstehung der Toten und dem letzten Gericht. Ich werde jetzt viel mehr weitergehen und wenn Gott will, wird es euch von Nutzen sein. Liebe Geschwister, ich hatte ganz am Anfang gesagt, der Autor hält die Hebräer nicht für unreif. Ja, er nennt sie unreif, er vergleicht sie mit Erstklässlern, aber in letzter Konsequenz hält er sie doch nicht für unreif. Sicher, sie zeigen Rückschritte, sie zeigen regressive Tendenzen, aber er hält sie auf jeden Fall nicht ja, für geistig unreif im Vollsinn, nicht für so unreif, wie er sie hier beschreibt. Denn bedenken wir, wenn das wirklich der Fall wäre, wenn er sie für geistig unreif halten würde, wäre dann seine Aussage, Kapitel 6, Vers 1, nicht verantwortungslos oder zumindest sehr, sehr schwer zu verstehen. Ja, er bezeichnet die Hebräer vorher als Kinder, die Milch benötigen. Er nennt sie solche, die ganz von vorne das ABC lernen müssen. Ja, Leute, die erwachsene Sprache nicht kapieren. Ja, er nennt sie in höchstem Maße hilfsbedürftig. Und dann gibt er ihnen diese Hilfe nicht. Dann enthält er ihnen diese Hilfe vor. Also ich meine, man hätte doch jetzt erwartet, wenn er sagt, hört mal zu, ihr seid geistlich unreif, ihr versteht das überhaupt nicht, ihr braucht wieder das ABC, kommt, ich setze mich mit euch hin, jetzt kriegt ihr das ABC. Ja, ich bringe euch alles nochmal bei und dann ziehen wir gemeinsam hier Richtung geistliche Reife. Aber das tut er eben nicht, sondern er sagt, ihr versteht das nicht, ihr braucht das ABC, aber ich mache jetzt weiter und bringe hier jetzt die Lehre, die für Erwachsene ist. Also irgendwas stimmt da nicht, das ist nicht rund. Rund wird das Bild, wenn wir uns erneut die Intention des Verfassers vor Augen halten. Ja, er will hier Konzentration herstellen. Ja, er kommt hier in seiner Auslegung oder in seiner Darlegung der Hohepriesterschaft Christi an entscheidende Punkte. Und da will er ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Sie sollen sich dem Wort zuwenden. Ja, er will sie packen, bei ihrer Ehre, könnte man auch sagen. Und dann nennt er sie provozierend, ihr seid geistliche Kinder. Ihr seid geistlich unterentwickelt. Und er erreicht doch gerade so, gerade auf diese Weise, dass sie sich dem Wort wieder zuwenden. Ja, dass sie sich fokussieren. Das, was der Autor hier nennt, er nennt ja hier, ich will nicht wieder von Taufe reden, von Hinwendung zu Gott und so weiter. Ich habe das eben vorgelesen. Ja, das ist das, was er hier als das ABC der Botschaft Gottes beschrieben hat vorher. Das sind die Basics. Ja, in Vers 12 hat er davon gesprochen. Also hier an dieser Stelle sind wohl tatsächlich die grundlegenden christlichen Lehren gemeint. Ja, die Lehren, in denen die Hebräer am Anfang ihres Glaubenslebens unterwiesen wurden. Ja, diese Lehren, die sie, wie er es vorher sagt, jetzt wieder beigebracht bekommen müssten, ja, wenn sie wirklich so geistlich unreif wären. Aber hier nun schließt er das kategorisch aus. Er will den Hebräern eben diese Lehren nicht noch einmal bringen. Er sagt nicht, dass die Lehren uninteressant sind, ja, dass sie unwichtig sind. Ja, aber ganz offensichtlich meint er eben nicht, dass sie diese Lehren noch einmal hören müssen, ja, dass da das Problem ist. Sondern er weist hier den Weg zur geistlichen Reife und der sieht eben aus seiner Sicht anders aus. Dieser Weg zur geistlichen Reifung führt eben über ein lehrmäßiges Weitergehen, ein auf den Grundlagen aufbauendes lehrmäßiges Fortschreiten. Und was er hier meint, ist ganz offensichtlich eben diese Darlegung der Hohepriesterschaft Jesu. Ja, das ist aus seiner Sicht der Weg zu geistlichem Wachstum. Und diesen Weg will der Autor nun gemeinsam mit den Hebräern gehen. Und er tut dies in seinem Wissen um die Abhängigkeit vom Herrn, ihre gemeinsame Abhängigkeit vom Herrn. Er ist sich im Klaren darüber, dass alles am Segen des Herrn gelegen ist. Nur wenn er sie segnet, werden die Hebräer die Lehre von der Hohepriesterschaft Jesu verstehen. Diese Lehre, die aus seiner Sicht zentral ist. Und nur dann, wenn der Herr sie segnet, werden sie ja, zu vollkommener geistlicher Reife kommen, wenn wir so wollen. Liebe Geschwister, hier am Ende unseres Abschnitts wird eines deutlich. Die geistliche Reife eines Christen ist beeinflussbar. Positiv, aber auch negativ. Von negativen Einflüssen hatten wir bei den Hebräern gehört. Sie hatten Angst vor drohenden Verfolgungen. Und wegen dieser Angst distanzierten sie sich vom Evangelium. Und in der Konsequenz gerieten sie zumindest in die Nähe geistlicher Unreife. Und von positiven Einflüssen hörten wir hier auch. Ja, der Autor sieht gerade in der anspruchsvollen biblischen Lehre das Reifemittel, das Medikament zum Fortschritt im Glauben. Ja, was wir hier mitnehmen können. Positive und negative Beeinflussung ist möglich. Und da fordere ich uns zum Schluss auf, suchen wir doch die positiven Einflussfaktoren. Kosten wir sie aus. Lassen wir das Wort Gottes auf uns wirken. Lesen wir es. Oder was auch gut ist, lesen wir theologische Bücher. Werke, in denen sich andere Menschen, ja andere geistig reife Autoren mit Gottes Wort auseinandergesetzt haben. Das wird sich auch auf uns positiv auswirken, da bin ich sicher. Und auf der anderen Seite beschränken wir die negativen Einflüsse, wenden wir uns vom Bösen ab. Und vor allem vertrauen wir in allem allein auf Jesus Christus. Bedenken wir bei allem Bemühen um geistliche Reife, dass wir in ihm alles haben. Aufgrund seiner Zusage im Glauben. Ja, denken wir an das, was Paulus im Kolosserbrief sagt, Kolosser 2, Verse 9 und 10. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Was ich sagen will, auch wenn wir hier einen Hilfebedarf, einen Mangel bei uns feststellen, an unserer geistlichen Reife, und jeder von uns, der sich prüft, wird sicherlich das eine oder andere finden, so müssen wir darüber nicht verzagen, sondern können ganz getrost ans Werk gehen, weil wir eben wissen, dass wir in Christus schon zur Fülle gebracht sind. Und von dieser gesicherten Position, möchte ich sagen, ja, an unserer geistlichen Reife arbeiten können. Diesen gnädigsten aller Herren, der uns selig macht und dem wir alles verdanken, sei alle Ehre. Amen. Wir singen das nächste Lied. 370.